Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu unserem ersten Podcast im Jahr 2025 aus unserer Serie Kaffeekompass. Und ich begrüße auch dich, lieber Tom. Schön, dass du hier bist.
Hallo, Michael.
Hi, hi, hi. Tom, ich habe dich schon mal gefragt, ob wir uns diesem Thema annähern sollten. Ein Thema, das uns seit einem Jahr wirklich jeden Freitag in unseren Meetings beschäftigt. Und auch hier für uns im Alltag ein bisschen für Unruhe sorgt und viele Verbraucher eigentlich draußen gar nicht so sehr den Grund wissen, weshalb der Kaffeepreis so stark steigt in letzter Zeit. So stark steigt, dass sogar alle Medien darüber berichten, dass es vielleicht zu einem Luxusgut werden könnte, was also definitiv nicht ist, da werden wir noch drauf kommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind es schon prozentual Sprünge, die wir nicht gewohnt sind. Wir haben normalerweise alles, was börsengehandelt ist, steigt sukzessive und diese haben wir einmal im Jahr besprochen.
Ja.
Und dann haben wir das einmal im Jahr umgesetzt. Wir hatten jetzt dieses Jahr, wenn du den Januar jetzt dazu zählst, haben wir 3 Preiserhöhungen gemacht.
Ja.
Die letzte war bei dir 1,50 Euro im Rohkaffee, 1,50 Euro im Röstkaffee. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch das eben umgesetzt. Nicht zu 100% bei unseren Kaffee Plus Kunden, zu 100% bei den anderen Kunden. Und da gibt's schon Diskussionen. Außerdem waren wir es nicht gewohnt, 3-mal im Jahr eben mit seinen Kunden drüber sprechen, warum das Päckchen jetzt eine andere Auszeichnung hat. Und der Grund ist zum einen auch EUDR, vielleicht auch ein bisschen Spekulation. Und wer könnte uns da besser sehend machen als du? Tom, erklär mal, was es damit alles auf sich hat.
Unglaublich, was man darüber lesen kann, was die Fachverbände dazu schreiben, was wir selbst für eine Meinung dazu haben, was ja der Konsument im Endeffekt heute auch, wenn er Kaffee einkaufen geht, egal wo, dazu hört oder dann auch eine Meinung dazu hat. Und EUDR ist in... Es ist immer nur meine Meinung jetzt, ne, die ich da abbilde. EUDR ist jetzt erstmal eine europäische Verordnung, die hat die Nummer 2023/1115 und das ist eine Verordnung, EUDR steht für Europäische Deforestation Regulation, also es geht um Entwaldungsfreiheit von gewissen Produktgruppen im Anbau. Und diese Regelung ist erst einmal, das müssen wir mal ganz grundsätzlich erstmal einsortieren, glaube ich, die Idee dahinter ist positiv. Denn es ist natürlich für jeden von uns klar, dass kein Mensch beispielsweise in unserem Fall einen Kaffee trinken will, wo er weiß, dafür wurden dann irgendwelche Urwälder abgerodet, die da nicht wieder wachsen können. Oder das ist rein dem Profit eine untergeordnete Situation, der Kaffee da unterliegt, den man dann trinkt. Wir alle achten auf gewisse Siegel bei gewissen Produktgruppen, ob das bei manchen Sachen Bio ist oder ein Fairtrade bei Kaffee ist auch ein Thema. Und so ist es auch mit dem EUDR eine ganz grundsätzlich erstmal positive Initiative der Europäischen Union, die aber so nicht umgesetzt werden konnte, wie sie geplant war. Das muss ich erstmal sagen. Also EUDR hat uns als W&S-Café im Prinzip heute vor einem Jahr angefangen zu interessieren. Ich muss, da das alles, was wir hier sagen, auch ein Ablaufdatum hat, das ist eine zeitlich begrenzte gültige Information, muss man es vielleicht nochmal sagen, heute ist der 12. Februar 2025, früher Nachmittag. Mhm. Da gilt das, was ich jetzt sage, für uns. Vor einem Jahr hat uns EUDR nicht besonders tangiert. Es hat angefangen, seine Schatten vorauszuwerfen. Da kommt am Jahresende eine Verordnung, tritt in Kraft, die wurde bereits Jahre zuvor auf den Weg gebracht. Und diese soll dafür sorgen, dass also gewisse Produktgruppen, ich will noch mal ein paar sagen, da sind auch Rindfleisch ist dabei, Kautschuk ist dabei, Soja ist dabei, Holz, Schokolade, also Kakao. Kaffee. Und wenn ich jetzt was vergessen habe, aber das sind erstmal die ich jetzt. Und da ist es so, es geht darum, dass der Anbauer vor Ort nachweisen sollte oder nachweisen hätte müssen, dass er seit 2021 an der Stelle, wo der Kaffee jetzt in unserem Fall wächst, dass da kein Baum mehr gerodet wurde. Das muss mit Geodaten passieren. Das bedeutet, da geht es also darum, dass das nachvollziehbar sein muss. Und es war lange, lange war das natürlich eine diffuse Masse. Und wir haben natürlich alle immer gedacht, als Kaffeeröstereien, da wird es einen Stichpunkt geben, einen Zeitpunkt. Wir haben das alle so verortet für Ende des Sommers, wo alles klar ist. So wird das laufen. Das sind die Richtlinien, an die sich gehalten werden muss. Hier sind EU-Formulare, da muss es der Erzeuger eintragen. Das ist ja eine Kette, die eingehalten werden muss, also von dem Produzenten, Exporteur, dann der zum Beispiel Rohkaffee, der Rohkaffeehändler, das hier importiert. Und dann bis zu uns eine Nachweispflicht ist dann aufzumachen, wie bei vielen anderen Sachen, dass man sagt, okay, hier in dieser Kette ist nachzuvollziehen, dieses Kilo Kaffee ist aus entwaldungsfreiem Anbau. Und für uns alle war klar, dass irgendwann so Ende des Sommers wird das sehr konkret werden. Das heißt, dann hat die EU die Formulare, in die man das eintragen muss als Produzent, dass die Kette stimmt. Also dieses Kilo Kaffee, es muss ja nachvollziehbar sein, ist entwaldungsfrei angebaut worden.
Ja.
So, das hat aber nicht stattgefunden. Das bedeutet, okay, wir waren dann alle so ein bisschen fragend, wie wird das denn? Wie läuft das konkret ab? Naja, gut, dann der Sommer ist es Sommer, alle sind im Urlaub. Es ist nichts passiert. Sommerpause auch. Im Bundestag und so. Es war ja nichts. Es war erstmal Vakuum. Es wird dann schon im Herbst. Alles klar. Gut. Die Sache ist jetzt aber die, es war nichts klar. Und bis zum Ende hat es daran auch gehapert, dass keine Klarheit bestanden hat, wie soll denn dieses Thema EUDR nachvollziehbar in der EU umgesetzt werden. Das hat dann auch unser Agrarminister Cem Özdemir Mitte November nochmal gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir mit so einer wichtigen Frage heute noch nicht wissen, was am 31.12. beziehungsweise dann am 1.1. gelten soll. Es war aber so, niemand wusste was. Es gibt aber eine Kleinigkeit, die für uns auf einmal an Relevanz gewonnen hat. Und das ist das, was alle jetzt merken im Moment im Markt. Und zwar ist es die Sache, dass ja klar ist, wenn Kaffee der nicht der EUDR-Regelung entsprochen hätte, der hätte ja nicht mehr in die EU importiert werden dürfen. Das war weit mehr als 50% des Kaffees auf der Welt. Der hätte nicht mehr hier hingebracht werden können, weil er das nicht erfüllt hat. Was machen denn diese Anbauern jetzt, die dann sagen, gut, ich kann meinen Kaffee vielleicht nicht mehr hier rüberbringen. Das bedeutet auf der einen Seite, sie werden ihn nicht losschicken, denn es ist ja Angst da, dass der an einem Hafen abgewiesen wird.
Ja.
Zweitens, führt es aber auch dazu, dass die EU ist ein riesiger Kaffeemarkt. Wenn man ihn als einzigen Markt die EU betrachtet, sind wir immer noch der größte Kaffeemarkt auf der Welt. Und wenn es heißt, über 50% der weltweiten Ernte dürfen dort nicht mehr hingeliefert werden, was bedeutet das für die andere Hälfte oder für weniger als die andere Hälfte, die übrig bleibt? Die Preise werden steigen. Mhm. Weil es ist ja klar, es gibt für uns eine Verknappung im Angebot. Normalerweise ist das so, dass zum Beispiel W&S Kaffee, wir haben immer Kaffees im Vorrat gekauft, wir haben Verträge für Rohkaffees für viele Monate, mindestens. Wir haben auch Kaffees kontraktiert für 18 Monate, also 1,5 Jahre im Voraus, weil wir sagen, wir wollen diese Qualität, der Anbauer will die Gewissheit, er bekommt es abgenommen, wir werden uns einig, meistens mit einem Agenten in der Mitte und dann ziehen wir das fest. Aber das ging ja nicht mehr. Wir waren nicht in der Lage, mehr Kaffee vorzukontraktieren, weil nicht klar war, ob der diesen Regelungen entspricht, wenn die umgesetzt werden. Das hat nicht nur uns so getroffen, aber für uns hat es bedeutet, dass wir keinerlei Ware mehr da hatten. Die Läger sind langsam leer gelaufen. Das hat jeden getroffen. Und das wiederum führt zu einer, und EUDR hat da für mich keine Schuld dran, aber EUDR hat eine Gelegenheit eröffnet. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt rausstellen. Die EUDR bleibt begrüßenswert. Aber die Gelegenheit, die sich geboten hat, war ja die, dass Anbauer, aber auch Händler, die größten Händler, natürlich eine Situation haben, dass sie wissen, dass die Rohkaffeeläger der Röstereien in Europa leer sind.
Ja.
Und die Börse hat es natürlich, also Rohkaffee wird an der Börse gehandelt. Da gebe ich gleich noch einen ganz kurzen Exkurs, dass man das versteht. Und die haben das natürlich auch spitz bekommen. Es ist eine Gelegenheit. Es ist eine einmalige Gelegenheit im Handel von Rohkaffee gewesen, weil so eine verknappte Situation erschaffen wurde, die nie eingetreten ist. Denn die EUDR wurde nicht umgesetzt. Es wurde um ein Jahr verschoben. Wir warten Ende diesen Jahres dann auf eine erneute Umsetzung. Vielleicht sogar unter etwas anderen Vorzeichen, also in einer anderen Konsequenz. Aber wir hatten die einmalige Chance eben für die Märkte, für diesen Börsenhandel zu sagen, dieses Produkt ist verknappt, es lohnt sich hier zu investieren und es wurde auch unglaublich stark gemacht. Also die Optionsscheine, die auf Kaffee da zu zählen sind, die sind ein Vielfaches von dem, was es jemals vorher gab. Und jetzt will ich noch ganz kurz den Zuhörer, vielleicht aber auch dich, aber du bist so informiert, aber die Zuhörer nochmal reinheben. Was heißt der Preis? Der Preis, wo ist der? Also der Preis wird bei Rohkaffee gemessen in Cent, in Dollarcent pro englischem Pfund. Und so ein englisches Pfund hat 453 Gramm. Das bedeutet, 2 Pfund von diesem Pfund sind noch nicht ein Kilo, sondern sind dann 906 Gramm. Ja? Mhm. Und der Markt kommt üblicherweise bei uns, er war auch schon niedriger, aber der Markt war immer so um 200 Dollarcent ungefähr pro englischem Pfund. Man hat immer so grob gerechnet, es sind 4,50 Euro pro Kilogramm Kaffee für Commodity-Ware, also ja, für börsengehandelte Ware an der Rohstoffbörse. So, das war die Rechnung, ja. Und auf Specialty-Coffees gibt es Aufschläge, gibt es Hebel, gibt es dann Differenziale, die oben drauf kommen. Das führt heute ja zu weit. Der Markt war auch schon bei 125 Dollar Cent pro englischem Pfund. Dann ist der Markt auf einmal nach oben gegangen. Und ich spreche jetzt hier von einem Zeitraum August, da hat man gemerkt, jetzt passiert hier irgendwas und da ist der Markt gestiegen. Die Kurve kann sich jeder mal gerne anschauen. Wir haben im September dann, weil wir knapp kalkulieren, weil wir auch transparent kalkulieren. Ich glaube, wir wollen, es soll schon irgendwo nachvollziehbar sein, wie sich unsere Preise zusammensetzen. Und wir haben eine erste Preiserhöhung kommuniziert um 2 Euro pro Kilo bei uns, weil der Marktpreis lief Richtung 270 war es damals, 270 Dollar Cent pro englischem Pfund. Und wenn du das dann 70, dann sagt mancher Kunde, es ging doch nur 70 Cent hoch. Da sage ich, ja, aber im englischen Pfund, das sind 1,40 für 2 englische Pfund und das sind nur 900, also das reicht, wir müssen wirklich nach oben gehen, um das zu kompensieren. Haben wir gemacht. Dann ist der Preis gegangen auf 350 im Dezember. Mhm. Und heute stand der Börsenkurs, ich sage jetzt mal diese Woche, schon bei 420 und höher. Ja,
gestern war 420.
So. Und das bedeutet, wir gehen immer höher, immer höher. Jetzt ist die Frage, wo geht es hin? Ich habe die Informationen in den vergangenen 5 Tagen erhalten von einer Senior-Traderin eines sehr großen Rohkaffeehändlers. 500, sagte sie. Es ist nicht das, was ich glaube, aber wenn die es erstmal sagen, die haben auch schon da einen gewissen Überblick, also mehr als wir. Yep. Das bedeutet, Kaffee ist einfach jetzt erstmal unglaublich teuer im Einkauf geworden. Und jetzt muss man nur eins sagen, die Röstereien haben die Läger leer. Und deshalb ist meine Frage jetzt an der Stelle nur, wer könnte ein Interesse da, wir müssen kaufen, auch die ganz Großen müssen gerade kaufen. Wer sollte denn ein Interesse daran haben zu sagen, jetzt wo die kaufen müssen, wird der Preis sinken? Oh. Also wir kaufen alle täglich irgendwie Ware ein, die extrem teuer ist. Und müssen die einfach weiter faktorieren. Und noch was, warum schließt ihr denn keine längeren Verträge ab? Jetzt, weil das jetzt niemand mit uns macht. Auch das muss man wissen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn wir heute, wir haben Kontrakte wieder gemacht in diesem Jahr, aber länger als 10 Wochen ist momentan keiner bereit, das zu tun, weil ja keiner weiß, wo die Reise hingeht. Es könnte ja noch viel höher gehen, da hätte man mit demselben Kaffee mehr Geld verdienen können.
Ja, Tom, tatsächlich ist es so, dass wir uns eigentlich jeden Freitag über das Thema unterhalten. Insofern bin ich auch ein bisschen im Thema drin. Und es ist eigentlich noch viel komplexer, als du das jetzt hier so darstellen kannst. Und es wäre dann auch ein bisschen zu komplex für unser Format, um dann tatsächlich die Interessen da rauszuarbeiten. Wo ist jetzt der Finanzmarkt? Wo sind die Spekulanten? Was ist denn eigentlich das Richtige? Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mich in die Schuhe unserer Zuhörer stellen. Und die erste Frage, die ich da hätte in dem Zusammenhang. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Kaffee im Moment für den Preis nicht mehr produzierbar ist. Er wird teurer. Ja, die Medien reden davon, ob Kaffee ein Luxusgut wird. Als wir uns kennengelernt haben, hat man deinen Kaffee in einer Siebträgermaschine für 15 Cent ungefähr umsetzen können pro Tasse Kaffee. Jetzt kostet sie 21 Cent die Tasse Kaffee in der Herstellung. Und der Gastronom hat damals 2,30 für einen Cappuccino verlangt. Jetzt verlangt er 3,50 Euro. Wie siehst du das? Sind wir da in einer Luxuswelt oder ist vielleicht der Red Bull doch mehr Luxus? Das ist die Frage. Wir reden ja immer noch von einem relativ günstigen Lebensmittel. Wir sind es bloß nicht gewohnt, dass wir 3 Kaffeepreiserhöhungen in einem Jahr haben.
Genau, das ist das. Das ist das. Also Kaffeepreis ist ja in Deutschland ein bisschen ähnlich wie ein Benzinpreis. Das ist ein sehr sensibler Preis. Ja. Es gibt sicherlich andere Waren, also ich weiß nicht, ob jemand genau weiß, was sein Salzsteuerfüllen kostet. Ja. Oder was, vielleicht weiß der eine oder andere über Olivenöl schon mehr Bescheid, aber vielleicht gibt es Preise, die man jeden Tag konsumiert. Was kostet ein Apfel? Das weiß man nicht so genau wie bei Kaffee und vielleicht bei dem Treibstoff, den man tankt.
Ja.
Das ist also immer schon ein Thema gewesen. Verfügbarkeit von Kaffee, Kaffeepreis. Und deshalb ist da immer ein besonderes Augenmerk drauf. Es scheint mir wie ein Brennglas. Und du hast vollkommen recht. Der Gastronom, der Kaffee ausschenkt, der hat sicherlich, also wenn der 10 Cent, ich will mal ganz kurz sagen, wenn der seinen Preis um 10 Cent erhöht, dann könnte der Kaffee, den er einkauft, nicht 1 Euro, weil manch einer versteht es einfach nicht, 1 Euro pro Kilo teurer sein, sondern 10, weil ich aus einem Kilo ungefähr 100 Produkte rausbekomme. Und wenn ich halt eben ein Produkt um 10 Euro erhöhe, dann sind es 10 Cent in der Tasse.
Oh.
Und das ist nichts. Also wenn ich da ankomme und sage, wir brauchen 2 Euro mehr, dann sagen manche, muss ja 20 Cent erhöhen. Sag ich, nein, 2. Und dann guckst du in betröppelte Gesichter, weil die dann natürlich überreagiert haben.
Ja gut, ich meine, die Marge sollte dabei bleiben. Also, aber nichtsdestotrotz sind ja auch Preiserhöhungen in der Gastronomie ins Uferlose geraten, ohne dass die Röster das vorher diese Preise nach oben getrieben haben.
Wir sind uns einig, dass
das ist immer noch ein sehr margenträchtiges Produkt, das für günstiges Geld zu haben
klar,
ist. Ne? Vor allem zu Hause.
Vor allem zu Hause, aber auch im Gastronomiebereich. Und mir ist klar, und dir auch, du warst selbst Gastronom, der Kaffee fängt viel ab in der Gastronomie. Also das ist ein Subventionierungs-, der subventioniert ja andere Produkte,
das
andere.
Das margenstärkste Segment in der Gastronomie.
Und deshalb ist da jeder darauf bedacht, dass das auch bloß so bleibt. Aber das, womit wir da momentan um die Ecke kommen, das wird keinen in den Ruin treiben.
Ja, das allerdings vielleicht die Röster, weil die ja natürlich irgendwo im Endeffekt auf einmal so viel Wareneinsatz da haben, dass sie eben Angst haben vor Bestellungen, weil sie dann eben nicht mehr lukrativ produzieren können. Also insofern ist die Realität, könnte die denn sein, dass wir Monatspreise haben oder wie siehst du das?
Das gibt es im Getreide. Gibt es so Getreideampeln, so Getreide wie an der, ein bisschen auch wieder an der Tankstelle, so Preise, die monatlich dann gehandelt werden, je nachdem, wie das Angebot und Nachfrage ist. Ist bei Kaffee im Moment, könnte ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde es mir sogar wünschen, weil bei uns ist das so. Wir machen eine Preiserhöhung und kaufen dann halt, du kannst ja nicht jeden Kaffee zeitgleich einkaufen. Das kommt ja auch nach Ernte und Verfügbarkeit.
Ja.
Und dann kaufst du halt den nächsten ein und stellst fest, ich hätte im Prinzip schon wieder 30 Cent mehr nehmen müssen. Das ist eine Woche danach. Also das ist im Moment galoppiert das. Wir haben ja beim Kaffee über 100% Preissteigerung in den letzten 9 Monaten.
Ja,
das, klar. So, und da muss man ja mal sagen, okay, ich glaube, die Röstereien haben in den letzten Jahren sicherlich nicht schlecht verdient. Also wenn man das sauber kalkuliert hat, war das schon ordentlich. Aber das alles, was das jetzt momentan an Preiserhöhungen gibt, und wir reden ja jetzt bei uns erstmal einfach von dem, was der Börsenwert abgibt, sicherlich von 4 Euro, 4,50 Euro aufs Kilo. Wir machen 100 Tonnen im Jahr.
Oh. Ja, klar.
Das sind 450.000 Euro. Also ich weiß nicht, was wir verdienen sollten, um das abzufahren. Das geht nicht.
Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir durchaus klar. Und das wollte ich eben auch in der Realität nochmal darstellen. Ja. Ich meine, du kamst irgendwann mal zu mir und ich habe gedacht, es ist ja super, wie viel Kaffee wir verkaufen. Es wird immer besser, auch wegen dem Podcast, dass wir so viele Fans gewonnen haben von deinem Kaffee. Und du sagst, eigentlich ist mir das gar nicht recht, wenn du so viel bestellst. Ja, das sind dann schon Sachen, wo man denkt, so kann es nicht weitergehen. Ja. Wir brauchen eine andere Lösung.
Ja.
Das ist aber, ich habe noch eine Frage und zwar, wir bewegen uns ja im Specialty-Coffee-Bereich.
Ja.
Und eigentlich haben wir das ja gewollt, dass wir kleine Communities haben, Micro-Lots, irgendwelche Plantagen, die Mischkulturen sind, die nicht viel Sack eben zur Verfügung stellen. Du arbeitest mit Ländern, die sind ultra klein, das hat nichts mit den 60 Millionen Sack von Brasilien zu tun.
Ja.
Und jetzt geht es darum, es macht ja nur die EU, dann sollten die gegebenenfalls auch nur, die haben ja sowieso viel zu tun und gegebenenfalls ja gar kein Interesse dran, diese Bürokratie damit zu machen, die es bedeuten würde, die EUDR einzuhalten. Das bedeutet, da denn Kaffee in einem Specialty-Coffee-Bereich ja im Moment weltweit, vor allem Asien, geht ja total auf, verkauft wird, hätte das dazu geführt, dass du wahrscheinlich einige Kaffees wahrscheinlich gar nicht mehr hättest verwenden können oder gar nicht mehr beliefert bekommen, weil die, selbst wenn sie das den Nachweis hätten darstellen können, hätten sie vielleicht gar keine Lust gehabt, das nachzuweisen, weil es ja auf der ganzen Welt ja nachgefragt wird.
Ja.
Oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du richtig. Genau das war hier und da der Fall. Also nochmal über EUDR, damit gehen wir jetzt seit 10 Monaten, 11 Monaten schlafen und stehen damit auf. Ich habe zu viel darüber gelesen, als dass ich alles sortieren könnte. Aber ich kann mich gut erinnern an eine Nachricht aus Indonesien, wo der dortige Wirtschaftsminister gesagt hat, wir machen da nicht mit. Indonesische Kaffees hätte es dann mit der Umsetzung der EUDR nicht gegeben. Und meiner Meinung nach, um das vielleicht auch noch zu sagen, hat der brasilianische Präsident Lula im November, ich glaube es war Anfang November, hat er mit der Aussage, dass das nicht umsetzbar sei, auch in Gänze für sein Land, und die waren wirklich EUDR-tauglich.
Das ist ja das Industriellste, was...
Genau, die waren in weiten Teilen, wir haben auch viele Säcke, da steht dann drauf, dass sie EUDR-konform hergestellt wurden, also die konnten es nachweisen, aber der hat gesagt, wir können das so nicht machen. Es ging auch nicht nur um Kaffee in Brasilien.
Ja.
Wie gesagt, wir reden auch über viele andere Güter, Soja ist ja und so weiter. Das sind also
Kautschuk. Kautschuk mit Reifenhersteller, die erzählen die gleiche Geschichte wie du.
Ja, und der hat im Endeffekt, für mich war das das Initial, als der sagte, wir können es so nicht machen, ist was passiert. Weil es natürlich ein Riesenanbieter ist von all diesen Waren.
Ja, und jetzt mal, es ist natürlich auch schon ein bisschen an der Grenze, wirtschaftlich agierende Personen im Markt so lange in einer Grauzone zu belassen.
Ja.
Das ist ja, hat ja dazu geführt, dass eben keine Kontrakte, abgeschlossen werden konnten und dass eure Lager im Endeffekt leer sind und ihr jetzt auf diese Wochenpreise reagieren müsst, die dann aber gegebenenfalls auch künstlich ja hochgehalten werden. Könnte man da schon irgendeine Stellung, oder ist es einfach so? Die haben ja schon, das finden die ja erstmal so, diese ganz großen Rohkaffeehändler finden das ja wahrscheinlich erstmal ganz spannend. Oder sehe ich das falsch?
Ich bin jetzt erstmal froh, dass du diese Frage stellst. Ich versuche das jetzt mal so zu beantworten, dass das nicht so weit geht. Also, Rohkaffee ist Weißer.
Ja.
Wir sagen es bei jedem unserer Vorträge, den wir machen, ist einer der volumenstärksten Rohstoffmärkte der Welt. Und natürlich gibt es da jede Menge Interesse. Und Interessen. Und wenn ich jetzt Anbauer wäre, und es gibt sehr große und mächtige Anbauerverbände, Händler, es gibt riesige Händler, es gibt die weltgrößten 5, die kriegt auch jeder Rohkaffeehändler zusammen, wer das ist. Und die tun im Moment nicht sehr viel dafür, dass der Markt sich entspannt. Also ich erinnere mich immer wieder an einen Schweizer großen Rohkaffeehändler, der immer wieder auch sagt, und das kann ich nicht überprüfen, aber dass halt zum Beispiel die Blütenanzahl in Brasilien derzeit sehr, sehr gering sei. Und aus ganz anderer Quelle von Leuten, die dort auch rumlaufen, hören wir, so schlecht sei es nicht. Also es ist immer die Frage, wenn ich ein Interesse daran habe, den Markt oben zu halten und kann meine Läger als Händler mal leeren. Also du weißt ja, dass viele Kaffees in vielen Jahren gerade die hochwertigen Kaffees in diesen Grain Pro Säcken abgesackt werden. Also das Haltbarkeit ist hier schon viel länger als früher, ohne diese Umverpackung, diese nächste. Aber trotzdem ist ja irgendwann Schluss. Ja, das Restwasser, die Feuchtigkeit geht raus. Die Qualität wird nicht besser, wenn der Kaffee mal 3 Jahre alt ist. Und wenn man das jetzt mal leer verkaufen wollen würde, dann wäre das natürlich eine große Gelegenheit. Warum sollte man dann sagen, der Preis wird demnächst wieder geringer werden? Also es ist schon eine Chance, es ist immer eine Chance mit drin. Die einzigen, die im Moment, glaube ich, keine Chance haben, ich will es aber nicht ganz so schwarz malen, sind erstmal die Röstereien, glaube ich, weil für uns ist es derzeit schon schwierig. Manch einer spricht schon ein bisschen von dem Röstereien sterben, weil das viele jetzt gerade nicht umgesetzt bekommen. Wir haben Kollegen, die haben in den letzten Wochen um 5 Euro ihren Preis nach oben gezogen. Das ist ein heftiger Schritt. Ja, also es ist aber auch immer die Frage, sind Kunden, die hätten es gerne auf einmal, weil die Preisschilder neu schreiben müssen, 40 Stück, weil sie 40 Filialen haben.
Ja, für mich ist das auch unangenehmer, halbjährlich mit meinem Kunden das auszuhandeln. Wobei, vielleicht ist das genau das, worauf es hinausläuft, dass wir eben so ein volatiles Gut eben auch volatil anbieten müssen. Wir haben natürlich auch, dass das keine Geschichten sind, die wir erzählen. Das wird natürlich auch flankiert von den ganz Großen der Branche, wie die Familie Zanetti oder eben diese, die eben auch schon ihren Kaffee für, dann wird es halt 6, 7, 8 Euro teurer reklamieren.
Ja.
Und nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt alle daran gewöhnen würden, dass ein guter Kaffee nicht um zwischen 15 und 30 Euro kostet, sondern zwischen 20 und 40,
ja,
könnten wir eigentlich auch mit leben. Es ist nur die Frage, ist es dann alles noch gerecht oder gibt es ein Teil der Wertschöpfungskette, der sich da besonders stark bereichert? Weil im Endeffekt ist es ja auch schön, wenn die Ursprungsländer mal ordentlich entlohnt werden. Aber kommt das dort an?
Ja, da kommt schon was an. Also ich habe das auch in einem unserer letzten Preiserhöhungsanschreiben mal so angebracht. Ich sag's auch jedem, mit dem ich in die Verhandlung gehe. Ich will es mal ganz kurz sagen. Unsere Kunden. Ich weiß, manche von denen hören das hier, ja. Die Grüße gehen da mal raus. Also mit dieser Offenheit, mit der uns da begegnet wird, wenn wir Preiserhöhungen machen müssen, das ist schon beachtlich. Also die vertrauen uns und unserem Produkt und dem, was wir machen, schon so sehr, dass es gibt keine große Diskussion, ja. Manchmal muss man was erklären, wie viel geht es jetzt pro Tasse hoch, aber das war's. Ansonsten ist das überhaupt kein Thema. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe immer wieder jetzt gesagt, der Kaffeepreis, Kaffee bekommt in unseren Augen jetzt auch den Preis, den er auch verdient hat. Der Rohkaffee.
Mhm.
Und das kommt auch im Ursprung an. Aber natürlich gibt es an den Zwischenstationen ganz bestimmt genügend Möglichkeiten, da auch zu profitieren. Das hat immer eben die Frage, wer ist der größte Profiteur? Ich weiß das nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß aber, dass viele Kaffees noch nicht auf die Reise geschickt wurden. Weil manch einer sagt jetzt, ja, es muss doch jetzt günstiger werden, weil EU, der ist ja nicht da, es ist ja nicht gekommen. Wann geht's weiter? Im Moment geht's noch nicht weiter. Wir haben jetzt, wie gesagt, den 12. Februar 25. Aber das ist so, dass die Ware ja erstmal aufs Schiff kam nach Neujahr. Irgendwann, erste, zweite Woche. Dann fährt ein Schiff 6 bis 8 Wochen. Dann kann man sich ja ausrechnen, wann die ersten Kaffees hier anlanden. Dann müssen die in den Hafen zum Zoll verladen und so. Da geht ja Zeit drauf, bis ein Container auch hier ist und die Ware in den Umlauf kommen kann. Das sind also ruckzuck 10 Wochen rum, ja. Und das heißt, wir haben die Ware, die jetzt wieder herkommen kann, die ist noch nicht da. Und das gibt ein weiteres Vakuum. Dieses weitere Vakuum, das sorgt jetzt gerade dafür, dass wir einen letzten starken Impuls gerade sehen, und der jeden Rekord, den es jemals gab, im Rohkaffee-Preis reißt.
Also von 170 auf prognostizierte 500, 425 haben wir schon gesehen.
Ja.
Kannst du es nochmal in den Rahmen fassen? 1,5 Jahren?
Ja, 15 Monate, 18 Monate. Ja,
ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich aber nochmal ein ganz konkretes Szenario. Ist es realistisch? Wir lieben ja afrikanische Kaffees. Ja, und jetzt ist natürlich klar, da gibt es einige Plantagen und denen ist sicherlich nicht so ganz genau klar, wo die Grenze verläuft zur Nachbarplantage. Und es gibt ja auch kein Amt oder so irgendwas, beziehungsweise nur rudimentär. Wenn die sich jetzt irgendwo da hinten was abholzen und bauen sich da einen Geräteschuppen drauf, und sie wäre das dann schon so, dass... Gibt es da eine gewisse Grenze, was abgeholzt werden darf, wenn dann das Wohnhaus erweitert wird, das Lager erweitert wird, die Aufbereitungsanlage erweitert wird? Kennst du dich damit aus? Wo ist denn?
Kenne ich mich nicht genug mit aus, um eine sattelfeste Aussage zu treffen, aber ich weiß, es geht um den Anbau. Also wenn du Anbaufläche rodest, das ist das Thema, was in der Verordnung angebracht wird. Ob es da jetzt, also ich glaube im Gebäude, das wird es nicht sein, weil es geht darum, du musst nachweisen, dass eben der für den Anbau dieses, also diese Fläche.
Und deswegen Satellitenbilder.
Ja, aber was ich nicht bestätigen kann, aber ich, wie gesagt, gibt seither 1 Million Gerüchte. Und es gibt auch ein Gerücht, dass es, wenn es Länder eben schaffen, sehr EUDR-konform herzustellen, dass Nachbarländer natürlich dann auch daran Interesse haben, vielleicht diesem Land was zu verkaufen.
Mhm.
Und es wird dann umgebrandet, um dann zu sagen, wir kriegen es doch in die EU rein. Also da habe ich einige Geschichten aus Südamerika gehört, die durchaus glaubhaft
sind. Ja, ich auch. Ich bin mit einem Rohstoff-Experten befreundet. Ich habe es dir schon mal erzählt. Ich will es jetzt immer ganz kurz vielleicht anteasern. Vielleicht wäre es ein reelles Szenario. Wir lieben das ja, dass Kaffee in der Bedeutung von kleinen Röstereien und kleinen Ursprungsplantagen an Bedeutung gewonnen hat. Das ja auch wirklich extrem viel nachhaltiger ist, weil man kennt sich, man weiß davon, die können gut davon leben. Und die Leute, die am schnellsten, jetzt kommt dazu, dass EUDR im Endeffekt die Abnehmer oder gegebenenfalls auch dich als Röster da verpflichtet hat, den Nachweis zu führen.
Ja.
Dass das natürlich Nestle leichter fällt als dir, dürfte recht klar sein. Die haben eigene Abteilungen für sowas.
Genau so ist es. Also das ist eine Sache, die von Anfang an bei der UDR als Riesenkritikpunkt dastand, dass der Importeur, der hier das importiert, der hat eigentlich die meiste Arbeit. Wir als Rösterei haben eine Dokumentationspflicht, das ist nichts Wildes. Wir bekommen eine Nummer, die tragen wir ein. Diese Nummer gibt Aufschluss darauf, auf die vorherigen Partner in der Kette.
Ja, es gab auch Direktverträge, die du dann...
So, das ist der Punkt. Viele haben ja Direktverträge gehabt oder haben sich darum gekümmert, dass sie eben an ihren Kaffee rankommen. Die sind natürlich komplett hinten runtergefallen. Wenn ich den Aufwand sehe, den unsere Rohkaffeehändler, das sind mehrere, betrieben haben, wie viel Schulungen. Wir haben nochmal einen Einblick in die Holzbranche da über eine Verwandte. Das ist unfassbar. Da gab es Schulungen über Schulungen über Schulungen. Wenn du sagst, ich habe äthiopischen Kaffee, den importiere ich mir direkt. Ich glaube nicht, dass du diesen Aufwand gegangen bist. Und es gibt zahlreiche Beispiele, ohne einen Namen zu nennen, die haben das auch kundgetan, dass sie es ab sofort nicht mehr direkt importieren.
Brutal. Also das ist wirklich eine Geschichte, die jetzt erstmal auch irgendwo alle, wir arbeiten ja mit mehreren Röstereien, auch große.
Ja.
Jeder, sobald man sich sieht, das zweite Thema ist, was macht EUDR, was macht der Markt? Jeder schaut auf die Börse, hat Bauchschmerzen oder eben auch nicht. Zum Schluss ist es eine Sache, im Endeffekt auch des Umgangs damit. Ja? Vielleicht verändert sich das dass man im Supermarkt ganz verlässlich einen Lavazza-Kaffee für 16,99 Euro kaufen kann. Vielleicht verändert sich das und man muss wie in der Obstabteilung.
Das könnte sein. Also das sind nochmal zwei Sachen, die da so mit reinkommen. Also ich will das vielleicht nochmal sagen, wir sind ja wie gesagt ein kleiner Laden und den Einkauf macht bei uns mein Bruder.
Ja.
Und das ist, wenn du das dauerhaft zu verantworten hast, ich bin der dem Kunden erklärt, es wird jetzt teurer. Das mache ich auch mit so viel Überzeugung und auch mit ich glaube, der Klarheit. Du kennst mich da. Da gibt's wenig Zweifel daran, dass das jetzt so ist. Aber ich lasse auch keinen Zweifel daran, dass wir das jetzt so machen. Mhm. Ja, weil ansonsten geht's halt mit der Partnerschaft nicht weiter. Aber im Einkaufsbereich sieht's ein bisschen anders aus. Da gibt's tatsächlich Kopfschmerzen und schlaflose Nächte. Weil das sehr belastend ist, wenn du einfach, du willst ja deinen Job auch erfüllen und sagst, okay, pass auf, ich kaufe das ein und wir haben gerade eine Preiserhöhung gemacht, wir können nicht schon wieder hoch und es geht schon wieder hoch und du musst es ja dann irgendwie verwurschteln in deine Kalkulation, bis du die nächste machen kannst. Wann soll die denn sein? Wir haben ja mal 7 Jahre lang gar keine Preise erhöht, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Überhaupt nicht. Und wir haben das jetzt in einem Jahr 3-mal gemacht. Es geht nicht anders, sonst hätten wir es nicht getan.
Ja.
Und auf der anderen Seite will ich noch ganz kurz sagen, als allerletztes vielleicht, wenn ich selbst in den Supermarkt gehe, was ich kaum tue, ein Standard-Espresso einer italienischen Großrösterei ist über 20 Euro.
Ja, natürlich. Damit kommt man ja auch klar. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, dass eben die Herstellung dann dieses Espressos 20 Cent darstellt.
Ja.
Gehen wir mal von 2,20 aus. 2 Euro Deckungsbeitrag. Jetzt im schlimmsten Falle geht das Ding nochmal 5 Cent hoch.
Ja.
Und trotzdem ist der Unmut so groß darüber in der Gastronomie.
Ja.
Dann müssen wir da nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Es geht eher darum, tatsächlich für uns persönlich ist es unangenehm deswegen, weshalb wir es ja auch nicht jeden Schritt mitmachen oder schon mal einen gemacht haben, den du nicht gemacht hast. Auch da muss man dazu sagen, dass es für uns dann ein bisschen umständlicher war. Man kann das auch ein Stück weit auch mal eine Zeit lang hedgen. Es ist ja immer noch ein super profitables Produkt. Aber dass man das herstellt und die Herstellungskosten höher sind als der Ertrag, da muss man sich dagegen wehren. Und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. Wir erleben ja tatsächlich viele Röstereien, die jetzt im Endeffekt die Produktion einstellen. Wobei das gerade so spannend war und so viele individuelle Noten durch diese kleineren Röstereien da waren. Ich hoffe, dass das diese Bewegung nicht an der Dynamik hindert, sich weiter so stark zu entwickeln.
Wir bleiben mal positiv, wie immer.
Ja.
Ja, also wir haben eine angespannte Lage. Ich glaube, das war auch für unsere Hörer jetzt ein sehr ernster Podcast, machen wir nicht so oft.
Aber wir müssen vielleicht ganz kurz nochmal, was bedeutet das eigentlich? Also nochmal, Kaffee ist ein Gut, das auf der ganzen Welt extrem stark nachgefragt wird. Und die großen Plantagen haben natürlich ein Interesse zu expandieren.
Ja.
Und dieser Expansion sollte keine Abrodung von irgendwelchen Wäldern zum Opfer fallen. Das ist die Idee der EUDR.
So ist es.
Eine gute Idee grundsätzlich.
Ja. Tom, wir begrüßen das.
Tom, du hast mir Bilder geschickt von deinen Plantagen. Wir wissen das teilweise, Honduras oder irgendwelche Sachen, die in Promille gar nicht auszudrücken, in Größenordnung von so einer großen Plantage, die sowieso Mischkulturplantagen haben, die froh sind über Bäume, die da drin sind, die auf sicherlich jetzt nichts da wegroden würden, damit sie da wachsen. Diese Specialty Coffee Welt muss das geben, diese Bürokratie eben auch auf sich nehmen, die muss das mitmachen.
Ja.
Und da die Großen für solche Zertifikatnachweise Abteilungen haben, die sich darum kümmern, ist es jetzt in der Aufgabe deines Bruders und von dir, damit klarzukommen. Recht schwierig umzusetzen. Wir hoffen, dass es mal wieder stabilere Verhältnisse gibt.
Ja, das ist extrem aufwendig. So ist es. Keiner kommt drum rum. Kein Konsument in der EU kann im Moment da, also jetzt im Moment ist weltweit, EUDR hat nicht stattgefunden, es ist weltweit, alle sind betroffen. In den USA ist der Kaffee ja genauso in die Höhe. Es ist ja ein weltweiter Preis. Es geht einfach nach oben. Du hast recht, wir begrüßen es. Es ist gut, dass es diese Initiativen gibt für die ganzen Produktgruppen. Es ist nicht nur Kaffee, das ist immer wieder wichtig. Wir glauben, die Welt sei eine Kaffeebohne, es ist ein bisschen anders.
Mhm.
Und da müssen wir durch. Der Aufwand ist gigantisch. Aber wir werden einen Weg da durchfinden.
Ja, und in diesem Sinne möchte ich mich auch hier nochmal entschuldigen. Wir sind nämlich heute bei uns im Verkaufsraum, deswegen auch diese Störgeräusche. Wir haben aber, Tom, und jetzt wird's nicht mehr depressiv, jetzt wird's total ekstatisch, weil wir haben zwei der interessantesten Kaffeemaschinen nebeneinander und ich sag mal, in der Kombination sieht man das auch kein zweites Mal in Deutschland.
Ja.
Und an die dürfen wir jetzt gehen. Wir begrüßen euch dann beim nächsten Mal, beim weiteren Podcast und verabschieden uns für dieses Mal.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
In diesem Sinne.
Macht's gut. Ciao.